Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous. Die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Das Sturmgewehr soll zu Hause im Schrank bleiben dürfen. Diese Haltung zur SP-Initiative gegen Waffengewalt vertritt Simonetta Sommaruga für den Bundesrat. Als Ständerätin stand sie noch hinter dem Anliegen. Die Fluggesellschaft Continental ist schuld am Concorde-Absturz. Dieses Urteil fällt ein französisches Gericht 10 Jahre nach dem Absturz des Überschallfliegers bei Paris. Dem Mittelstand gehen die Mittel aus, das sagt eine neue Studie. Sie beobachtet ein Auseinanderbrechen dieser Bevölkerungsschicht in der Schweiz. Das ist auch Stoff fürs Tagesgespräch um 1. Und dicke Mauern für das Klima.
Vorher hatten wir 30 cm Mauerwerk, jetzt ist es ungefähr 60 cm dicke Wand.
Bei den Gebäudesanierungen könnte man viel Energie sparen, aber das ist schneller gesagt als getan, zeigt unser Bericht später in der Sendung. Rendezvous am Mikrofon ist Gurdin Vinzenz. Was sind die Nachrichten zur Stunde? Der Überblick mit Georg Aufdermau.
Der Bundesrat ist der Ansicht, dass die Bevölkerung vor Waffenmissbrauch genügend geschützt ist. Die heutigen Regeln seien ausreichend. Bundesrätin Simonetta Sommaruga hat die Argumente der Landesregierung gegen die SP-Initiative zum Schutz vor Waffengewalt dargelegt. Bei Armeewaffen sind gemäß dem Bundesrat in den letzten Jahren genügend Maßnahmen ergriffen worden, um den Missbrauch zu verhindern. So könnten die Dienstwaffen im Zeughaus hinterlegt werden und die Taschenmunition sei bei den Armeeangehörigen eingezogen worden. Zudem könnten Ärzte und Familienangehörige durchsetzen, dass eine Dienstwaffe abgegeben werden müsse. Die Initiative der SP, hinter der mehr als 70 Parteien und Organisationen stehen, will, dass Militärwaffen nicht mehr zu Hause aufbewahrt werden. Die Einkommen in der Schweiz haben sich nach einer neuen Studie in den Jahren 2006 bis 2008 auseinanderentwickelt. Hohe Einkommen seien weiter gestiegen, beim Mittelstand habe sich dagegen wenig bewegt. Der untere Mittelstand sehe sogar schlechter da. Die Studie war vom Verband Angestellte Schweiz in Auftrag gegeben worden. Das Bundesamt für Statistik hat eine interessante Rechnung gemacht. Es stellte den Anstieg der Prämien der Krankenversicherung in Beziehung zum durchschnittlichen Einkommen, das einer Person zur Verfügung steht. Und es sagt nun, wenn die Krankenkassenprämien nicht erhöht worden wären, hätte jemand, der über ein durchschnittliches Einkommen verfügt, dieses Jahr pro Monat 22 Franken mehr zur Verfügung. Das sind gut 260 Franken im ganzen Jahr. In den Kindergärten des Kantons Zürich soll neben der Mundart auch weiterhin Hochdeutsch gesprochen werden. Das Kantonsparlament hat eine Initiative mit dem Titel «Ja zur Mundart im Kindergarten» abgelehnt. Die Initianten verlangen, dass im ersten Kindergartenjahr kein Unterricht in der deutschen Standardsprache gehalten wird und im zweiten Jahr höchstens in geringem Ausmaß. Es gelte, die Mundart als wichtigen Teil der Kultur und Identität zu erhalten. Zurzeit wird in den Zürcher Kindergärten nach Lehrplan zu mindestens einem Drittel Hochdeutsch gesprochen. 10 Jahre nach der Concorde-Katastrophe in der Nähe von Paris hat ein französisches Strafgericht sein Urteil gesprochen. Die US-Fluggesellschaft Continental ist mitverantwortlich für den Absturz des Überfallflugzeuges im Jahr 2000. Das Unternehmen muss eine Geldstrafe von 200.000 Euro bezahlen und ein Continental-Mitarbeiter erhält 15 Monate Haft auf Bewährung. Das Gericht bestätigte das Untersuchungsergebnis der Flugunfallermittler. Demnach kam es zur Katastrophe, weil der Überschalljet beim Start über ein Metallteil rollte, das von einer Continental-Maschine abgefallen war. Dabei platzte ein Reifen der Concorde, Gummiteile durchschlugen einen Tank des Flugzeuges und der ausströmende Treibstoff fing Feuer. 113 Menschen starben, als die Maschine dann kurz nach dem Abheben brennend in ein Hotel stürzte. Deutschland wird keine Atomtransporte nach Russland zulassen. Umweltminister Norbert Röttgen sagte, in der russischen Wiederaufbereitungsanlage Majak sei eine schadlose Verwertung von Brennelementen aus der ehemaligen DDR nicht möglich. Ursprünglich war geplant gewesen, die fast 1000 Brennelemente aus einem DDR-Forschungsreaktor nach Majak zu bringen. Die Brennelemente waren noch von der Sowjetunion an die DDR geliefert worden. In der Nähe von Genf haben am Morgen neue Gespräche über das umstrittene Atomprogramm Irans begonnen. Es sind die ersten nach einem Jahr Pause. An den Gesprächen nehmen der oberste iranische Atomunterhändler Said Jalili teil und für die Kritiker Irans die EU-Außenbeauftragte Catherine Ashton. Beobachter erwarten von den zweitägigen Beratungen keine namhaften Ergebnisse. Die schwierigen Straßenverhältnisse haben heute früh zu zahlreichen Unfällen geführt. Aus den Kantonen Bern, Aargau, Solothurn und Zürich wurden seit gestern Abend mehr als 100 wetterbedingte Kollisionen gemeldet. Der öffentliche Verkehr war zum Teil auch gestört. Wegen der starken Schneefälle im Tessin war der Lastwagenverkehr auf der A2 am Gotthard vorübergehend nicht möglich, ebenso jener auf der A13 am San Bernardino. Auf dem Flughafen Lugano wurden ein paar Flüge annulliert.
Rendezvous, die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Es ist 12.36 Uhr. Hier gibt es gleich Antworten auf diese Fragen. Mit welchen Argumenten will SP-Bundesrätin Sommaruga die SP-Waffeninitiative bekämpfen? Wie unangenehm für unser Land sind die Verbindungen von WikiLeaks in die Schweiz? Was ist vom Urteil zum Concorde-Unglück zu halten? Warum wird immer noch relativ wenig in Gebäudesanierungen investiert? Und warum wurde die frühere Neuenburger Kantonsärztin freigesprochen, obwohl sie eine schwerkranke Frau auf deren Wunsch tötete? Das ist Rendezvous am Montag, zuerst jetzt Börse, Wetter, Verkehr.
Die Daten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.409 Punkten, minus 0,5%. Der Euro wird zu 1.3065 Franken gehandelt, der Dollar zu 98,48 Rappen. Die Wetterprognose. Heute gibt es besonders in der Romandie, in der Nordwest- und Nordschweiz anhaltenden und kräftigen Regen. Die Schneefallgrenze steigt auf 1300 bis 2000 Meter. Ganz im Osten bleibt es mit Föhn örtlich trocken. Die Temperaturen erreichen etwa 4 mit Föhn bis 10 Grad. Im Süden scheint noch zeitweise die Sonne, allmählich steigt die Schneefallgrenze auf etwa 800 Meter. Am Dienstag gibt es längere trockene Abschnitte in den Alpen und im Süden sind Aufhellungen möglich. Am Mittwoch geht es meist grau und mit Regen weiter. Die Höchsttemperaturen steigen auf 6 bis 9 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.38 Uhr. Vorsicht, Aquaplan in Gefahr in den meisten Schweizer Regionen, insbesondere auf Kantons- und Nebenstraßen, ist weiterhin mit Schmelzwasser auf den Fahrbahnen zu rechnen.
Etwa 2,3 Millionen Schusswaffen gibt es in der Schweiz. So viele Gewehre und Pistolen in Schweizer Haushalten, das sei viel zu gefährlich. Das sagen die Initianten der Volksinitiative Schutz vor Waffengewalt. Sie fordern, die Armeewaffe müsse ins Zeughaus, Waffen gehörten registriert und Waffenbesitzer müssten nachweisen, wofür sie die Waffe brauchen und dass sie mit ihr auch umgehen können. Am 13. Februar werden wir über die Initiative abstimmen. Der Bundesrat und die Mehrheit des Parlaments lehnen sie ab. Warum? Das erklärte heute Justizministerin Simonetta Sommaruga, der Bericht von Alexander Sauter.
Das richtige Ziel, aber der falsche Weg. So lässt sich die Haltung des Bundesrates zur Initiative zum Schutz vor Waffengewalt zusammenfassen. Auch der Bundesrat wolle verhindern, dass Menschen durch Waffen zu Schaden komme, sagte heute Justizministerin Simonetta Sommaruga.
Dem Bundesrat ist dieser Schutz vor Waffengewalt wichtig. Er und das Parlament haben daher in den letzten Jahren das Waffengesetz und das maßgebliche militärische Recht mehrfach verschärft.
Und deshalb sei die Initiative überholt und nicht mehr nötig. Denn seit der Lancierung sei schon einiges getan worden, zum Beispiel bei der Armee. So werde dem Soldaten keine Munition mehr mit nach Hause gegeben und wer wolle, könne die Armeewaffe bereits heute freiwillig im Zeughaus deponieren. Auch werde heute besser geprüft, welcher Soldat überhaupt eine Waffe erhalte, sagt Bundesrätin Simonetta Sommaruga.
Die Armeeangehörigen, die Kader, sind auch aufgefordert, jetzt zu melden, wenn es zum Beispiel Anzeichen gibt, dass jemand mit dieser Waffe nicht verantwortungsvoll umgehen könnte. Und am Schluss des Militärdienstes sind ganz strenge Kriterien heute vorhanden, damit die Waffe übernommen werden kann. Es braucht auch einen Erwerbsschein, wie beim Erwerb von allen anderen Waffen. Von daher sind auch im Bereich der Armee die Bedingungen verbessert worden. Aber es ist tatsächlich so, die Hinterlegung der Waffe im Zeughaus ist nach wie vor freiwillig.
Würde die Initiative zum Schutz vor Waffengewalt angenommen, müsse der Bund ein nationales Waffenregister schaffen. Jeder, der eine Waffe besitzen oder kaufen würde, würde dort registriert. Genau dadurch erhoffe man sich weniger Missbrauch, argumentieren die Initianten. SP-Nationalrätin Chantal Galladay, Mitglied des Initiativkomitees, sagt:
Betroffen wären zum Beispiel Menschen wie Leibacher, der das Attentat in Zug gemacht hat, weil er würde beim Zusammenkaufen der Waffen jetzt auffliegen mit dem zentralen Waffenregister.
Aber auch hier ist der Bundesrat der Ansicht, ein solches Register sei nicht mehr nötig. Denn die Kantone würden bereits über all diese Daten verfügen und zurzeit sei man dabei, diese Daten zu verknüpfen, sagt Justizministerin Simonetta Sommaruga.
Ab nächsten Frühling werden die Register zwischen Bund und Kantone und unter den Kantonen online miteinander verbunden sein. Also man kann sich heute erkundigen, wer über eine Waffe verfügt, respektive wem zum Beispiel eine Waffe entzogen worden ist.
Trotz all diesen Bemühungen, Initiantin und SP-Nationalrätin Chantal Galladay ist von der Notwendigkeit der Initiative überzeugt.
Wir sind überzeugt, dass unsere Initiative nicht alle Toten verhindern kann, aber mehr Sicherheit und weniger Tote bringt. Und deshalb möchten wir für ein Ja uns einsetzen.
Und für ein Nein muss sich für den Bundesrat jetzt ausgerechnet Galladays Parteikollegin Simonetta Sommaruga einsetzen. Sie, die als Ständerätin die Initiative noch befürwortete, darauf angesprochen, meinte die neue Justizministerin heute:
Ich glaube nicht, dass die Bevölkerung erwartet, dass ich meine persönliche Meinung verändern muss deswegen, aber ich werde und ich will jetzt auch die Argumente des Bundesrates und der Parlamentsmehrheit so darlegen, dass sie, wie gesagt, in der Bevölkerung nachvollzogen werden kann.
Bundesrat und Parlament lehnen die Initiative also ab. Die Ablehnung verläuft aber nicht strikt entlang der Parteilinie. Zwar sagt bislang nur die Linke, also SP, Grüne und Gewerkschaften, offiziell ja. Vereinzelt wird die Initiative aber auch von bürgerlichen Parlamentariern unterstützt. Und in Zürich prüft die Kantonalsektion der CVP ein Ja für das Volksbegehren. Es steht also ein spannender Abstimmungskampf bevor.
Der Bericht von Alexander Sauter war das. Die Schweizer Durchschnittsfamilie gehört zum Mittelstand. Sie wohnt in einer geräumigen Wohnung oder in einem Reihenhäuschen. Im Sommer macht sie ein, zwei, drei Wochen Ferien. Sie muss nicht jeden Rappen umdrehen, für ganz große Sprünge reicht es aber nicht. Allerdings, die finanzielle Lage vor allem des unteren Mittelstands wird langsam enger. Das zeigt eine Studie des Forschungsinstituts BAS im Auftrag der Arbeitnehmerorganisation Angestellte Schweiz. Der Bericht von Wirtschaftsredaktor Ivan Lieberherr.
Mittelstand, das ist ein weiter Begriff. Rund 60% der Bevölkerung werden dem Mittelstand zugerechnet. Gemäß der Definition der BAS-Studie sind es Einpersonenhaushalte mit einem jährlichen Bruttoeinkommen von 50.000 bis 110.000 Franken oder Paarhaushalte mit zwei schulpflichtigen Kindern mit einem Bruttoeinkommen von 100.000 bis 220.000 Franken. Eine große Spannweite, da lohnt es sich, genauer hinzuschauen.
Zwischen dem unteren Mittelstand und dem oberen Mittelstand sind große Unterschiede,
sagt Markus Scherer, einer der Autoren der Studie. Und die Kluft wird größer.
In den letzten Jahren war in der Schweiz ein Wachstum feststellbar, ein Reallohnwachstum. Von diesem Wachstum haben viele Haushalte profitiert, sicher auch viele Mittelstandshaushalte, aber nicht alle im gleichen Ausmaß.
Konkret, Familienhaushalte des oberen Mittelstandes mit einem Bruttoeinkommen ab etwa 200.000 Franken haben mehr profitiert. Jene des unteren Mittelstandes leiden stärker unter Steuern und Krankenkassenprämien, unter Mieten und Versicherungsbeiträgen. Für den Konsum bleibt wenig, zum Sparen fast nichts. Über die Hälfte des Mittelstandes kann pro Monat höchstens 500 Franken auf die hohe Kante legen, mehr als ein Drittel gar nichts. Die Einkommensungleichheit nahm in den Jahren 2006 bis 2008 zu. Der obere Mittelstand kam bei Lohnerhöhungen stärker zum Zug, sagt Markus Scherer vom Forschungsinstitut BAS.
Der untere Mittelstand hat eher Anteile verloren, der obere Mittelstand hat sich halten können oder eher positiv entwickelt. Es scheint aufgrund der Zahlen so, dass wirklich die einkommensstärksten Haushalte ihren Anteil stärker erhöhen konnten.
Oben macht man sich kaum Geld- und Existenzsorgen, unten umso mehr. Denn die Studie zeigt auch, dass es schon beschwerlich ist, von ganz unten in den Mittelstand aufzusteigen. Vor allem Berufseinsteiger bekunden Mühe. Nicht immer ist der Aufstieg von Dauer. Jeder Zehnte, der es in den Mittelstand schafft, steigt innerhalb eines Jahres wieder ab in die Gruppe der einkommensschwachen Haushalte.
Ivan Lieberherr, auch im Tagesgespräch geht es um diesen Mittelstand. Wir sprechen mit einem Co-Autor der Studie und einem typischen Mittelständler. Das Tagesgespräch auf DRS1 und DRS4 News in einer Viertelstunde. Sicher fühle sich WikiLeaks nur in Kuba, in Island und in der Schweiz. Das sagte WikiLeaks-Gründer Julian Assange in den letzten Tagen. Gerätselt wird inzwischen sogar darüber, ob er in der Schweiz Asyl beantragt hat. Klar ist, unterdessen ist WikiLeaks auf die Schweiz ausgewichen. Abrufbar ist die Seite über wikileaks.ch und der WikiLeaks-Gründer hat ein Postkonto in der Schweiz. Ich sprach mit dem Sicherheitsexperten und früheren ETH-Professor Kurt Spielmann darüber und fragte ihn, sind diese Verbindungen von WikiLeaks mit der Schweiz für unser Land ein Sicherheitsrisiko?
Ich glaube, vorläufig kann man das noch nicht als Sicherheitsrisiko bezeichnen, aber es muss sicher ganz genau abgeklärt werden, was rechtlich gegenüber einem Autor respektive gegenüber WikiLeaks vorliegt, wenn ja die erklärte Absicht ist, so hat es Julian Assange auch gesagt, er wolle die amerikanische Regierung demütigen. Und so etwas ist natürlich sehr problematisch. Da müssen unsere Völkerrechtler im Außendepartement das genau abklären. Aber ein Sicherheitsrisiko, vergleichbar mit dem Pentagon Papers vor 40 Jahren, ist das natürlich nicht. Damals wurden wichtige Papiere aus den inneren Regierungsdiskussionen veröffentlicht und hier ist es ein diplomatischer Verkehr, der in seinen Auswirkungen, in seinen Bedeutungen mäßigen Schaden anrichten kann.
Offiziell gehört hat man von der Schweizer Regierung bis jetzt nichts zu dem Thema. Ist das die richtige Strategie?
Ich glaube, es ist richtig, alles sorgfältig abzuprüfen, auch mit den anderen Ländern sich abzusprechen. Warum haben andere Länder beispielsweise den Aufenthalt von Assange abgelehnt? Warum hat PayPal den Zahlungsverkehr abgelehnt? Warum sind die Server gesperrt worden? All das muss genau abgeklärt werden. Und erst dann, wenn die Schweiz einen effektiven Schaden für sich festgestellt hat, dann soll man mit guter Begründung das allenfalls ablehnen und sonst tiefer hängen. Das heißt, nichts machen.
Können Sie sich vorstellen, dass andere Staaten, namentlich die USA, auf die Schweiz jetzt diplomatischen Druck ausüben?
Möglicherweise, aber ich weiß es nicht. Denn ich weiß nur, dass der amerikanische Verteidigungsminister für die Einschätzung des Ganzen gesagt hat, höchst peinlich, aber der Schaden ist mäßig. Und das Gleiche würde ich der schweizerischen Regierung auch eigentlich raten, das in diesem Sinne zu überprüfen und nicht voreilig irgendeine zu große Aktion zu starten.
Unter diesen unzähligen WikiLeaks-Dokumenten, also den Dokumenten aus der US-Diplomatie, die jetzt veröffentlicht worden sind, sind auch Dokumente, die die Schweiz betreffen. Unter anderem sind jetzt neue durchgesickert zur Libyen-Affäre. Was halten Sie von denen? Sind die für die Schweiz ein Problem?
Bisher nicht. Bisher ist das auch. Der Schaden ist im Grunde genommen nicht bedeutend. Und das sorgt für einige Wogen im Moment in den diplomatischen Diensten der ganzen Welt, vor allem natürlich in Amerika. Aber das, was man bis jetzt lesen konnte, ist nicht wirklich dramatisch.
Sagt Kurt Spielmann, Sicherheitsexperte und früherer ETH-Professor. Es war am 25. Juli 2000, als das legendäre Überschall-Passagierflugzeug Concorde bei Paris kurz nach dem Start in Flammen aufging und auf ein Hotel stürzte. 113 Menschen starben. Dieser erste größere Unfall einer Concorde war zugleich der Anfang vom Ende einer Ära. Heute verkehren diese Maschinen nicht mehr. Die Umstände des Unglücks waren schwierig zu erklären. Mit dem Gerichtsurteil von heute ist ein Schritt dahin getan. 200.000 Euro Buße für die amerikanische Fluggesellschaft Continental Airlines und 15 Monate bedingt für einen Mechaniker dieser Fluggesellschaft. Zugeschaltet ist mir jetzt Frankreich-Korrespondent Rudi Mäder. Rudi Mäder, warum soll die Fluggesellschaft Continental verantwortlich sein für den Concorde-Unfall?
Ja, der Concorde-Unfall kam dadurch zustande, dass diese Concorde über ein Metallstück rollte beim Start, das auf der Piste lag, ein Metallstück aus Titan, und dass eben ein Flugzeug der Firma Continental kurz vor dem Start der Concorde verloren hatte. Die Pneus der Concorde platzten dann und ein Benzintank schlug leck, worauf das Flugzeug Feuer fing und es zum Absturz kam. Und das Gericht kam nun zum Schluss. Ein Techniker von Continental Airlines habe dieses Metallstück nicht richtig befestigt. Er wurde zu dieser Haftstrafe bedingt von 15 Monaten verurteilt. Dazu muss Continental Airlines eine Buße von 200.000 Euro zahlen und noch eine Entschädigung von 1 Million Euro an Air France.
Ist damit jetzt also endgültig geklärt, wie es genau zum Unglück kam, oder bleiben offene Fragen?
Es ist eine wichtige Klärung, aber Continental Airlines hat bereits gesagt, sie wolle dieses Urteil nicht akzeptieren und hat Berufung angekündigt. Es ist also noch nicht das letzte Wort in diesem Streit gesprochen. Der Vorwurf ist von amerikanischer Seite, es handelt sich um ein politisches Urteil, um ein patriotisches Urteil gewissermaßen, das französische Interessen schütze. Und namentlich habe das Gericht das Argument der Continental Airlines, die Benzintanks der Concorde seien nicht genügend verstärkt gewesen. Dieses Argument habe das Gericht nicht gewürdigt, deshalb der Rekurs, und deshalb wird es noch eine zweite Auflage dieses Prozesses gewissermaßen geben.
Was bedeutet dieses Urteil für die Angehörigen der Opfer?
Für die Angehörigen ging es vor allem um moralische Genugtuung, festzustellen, dass jemand für diesen Unfall verantwortlich ist, dass jemand einen Fehler gemacht hat. Natürlich sind die Strafen doch weitgehend symbolisch, namentlich die Geldstrafe ist ja mit 200.000 Euro für eine Fluggesellschaft nicht sehr hoch. Finanziell sind die Angehörigen der Opfer bereits entschädigt worden. Die meisten dieser Fälle sind finanziell abgeschlossen. Nach Schätzungen haben Air France und ihre Versicherungen rund 175.000 Euro bezahlt für die Hinterbliebenen. Also es ging nicht mehr im Wesentlichen um diesen Aspekt, sondern wirklich um die moralische Genugtuung, dass jemand festgestellt hat, hier ist ein Fehler passiert und wer ist dafür verantwortlich.
Das waren Informationen aus Paris von unserem Korrespondenten Rudi Mäder. Sie hören Rendezvous, es ist 8:08. Halbzeit an der Klimakonferenz in Cancun, die wir mit unserer Serie Energiewende hier im Rendezvous begleiten. Energiewende, das heißt immer mehr umstellen von fossiler auf erneuerbare Energie. Der effizienteste Weg aber in eine klimaverträgliche Zukunft ist eigentlich, Energie gar nicht erst zu verbrauchen. Und das größte Energiesparpotenzial steckt in den Häusern, in denen wir wohnen, in denen wir arbeiten. Nur hier zu sparen ist nicht billig. Wirtschaftsredaktorin Priscilla Imboden.
Ein kastenförmiges Haus, vierstöckig. Anbauten und Dachstock sind holzverkleidet, dazwischen zeigt sich die alte Fassade. Blick hinunter auf die Stadt Zürich, dahinter der Uetliberg. Drinnen helle Räume, Holzböden, angenehmes Raumklima. Der Architekt Beat Kämpfen genießt den Ausblick in der obersten Wohnung. Er hat das Mehrfamilienhaus aus den 50er Jahren saniert. Kämpfen zeigt durchs Fenster auf die Hauswand.
Vorher hatten wir 30 cm Mauerwerk, jetzt ist es ungefähr 60 cm dicke Wand. Durch das ist der Wärmeverbrauch des Hauses massiv gesenkt worden.
Der Schnee auf dem breiten Balkon kommt bis dicht an die Fenster heran. Die Dreifachverglasung trennt die winterliche Kälte draußen von den sommerlichen 25 Grad im Wohnzimmer gänzlich ab. Beat Kämpfen zeigt auf die breite Fensterfront.
Dort ist das Thema eher große Fenster und möglichst viel Sonnenlicht hineinlassen. Also eine Kombination bei diesem Haus von einerseits guter Wärmedämmung und andererseits möglichst viel Passivsolarenergie, also Sonne direkt in die Räume scheinen lassen.
Dank der Sanierung braucht das Haus heute 10-mal weniger Energie als früher. Gleichzeitig ist es ein kleines Kraftwerk.
Die Energie, die wir noch brauchen, wird gemacht mit Sonnenkollektoren, die warmes Wasser produzieren, einer Wärmepumpe kombiniert mit einer Erdsonde, also da wird Wärme aus der Erde hinaufgeholt, und der Strom, der diese Wärmepumpe braucht, wird auf dem Dach mit Solarzellen produziert.
Das Haus erzeugt übers Jahr hinweg etwa gleich viel Strom, wie es aus dem Netz bezieht. Deshalb ist es ein sogenanntes Passivhaus mit dem Label Minergie P. Nicht nur das, das Gebäude erhielt auch den diesjährigen Solarpreis. lohnt sich so ein Umbau aber auch finanziell. Kurzfristig nicht, sagt Miteigentümer Peter Rieben. Längerfristig könnte es je nach Erdölpreis anders aussehen.
Wenn man in die Zukunft denkt, und das haben wir immer natürlich auch ein bisschen, wir sind nicht abhängig vom Gas, nicht abhängig vom Öl. Und wenn man dann das Gefühl, das Gute auf dem Herz noch dazu zählt, dann denke ich, lohnt es sich.
Bei den Gebäuden ist das Klimaschutzpotenzial der Schweiz am größten. Sie beanspruchen 45% der Energie. Mit Sanierungen wie bei diesem Haus ließe sich der Verbrauch auf einen Zehntel senken. Deshalb fördert der Bund auch Sanierungen. Aber nur wenige Prozent der Gebäude werden pro Jahr energetisch erneuert. Mindestens ein halbes Jahrhundert würde vergehen, bis sie alle besser isoliert wären. Bei geschützten Altbauten ist das sogar praktisch unmöglich. Deshalb kommt ein neuer Vorschlag aus der ETH. Keine Dämmung, dafür Erdsonden unter den Häusern, Solarzellen auf dem Dach. Im Sommer wird die überschüssige Solarwärme mit einer Wärmepumpe in den Boden gepumpt, gespeichert und im Winter fürs Heizen wieder herausgeholt. Professor Hansjörg, Leib und Gut.
Wir rechnen damit, dass es insgesamt billiger wird und dass es eben eine Möglichkeit gibt, die ganze Thematik dieses Umbaus in einen CO2-freien Betrieb zu beschleunigen.
Der Nachteil dieses Konzepts ist, es braucht mehr Strom. Heute reicht der Solarstrom dazu nicht aus, in 30 Jahren sehe das aber anders aus, sagt Leib und Gut. Dieses Argument sticht in Minergie-Kreisen allerdings nicht. Franz Beyeler, Geschäftsführer des Vereins Minergie.
Wir haben heute ein Energieproblem und Professor Leib und Gut sagt, wir haben kein Energieproblem und das ist sehr, sehr irreführend.
Das heißt, isolieren bleibt auf absehbare Zeit wichtig. Die Idee der ETH, stattdessen Wärme im Boden zu speichern, könnte in der Zukunft aber durchaus ein Weg sein, die Gebäude in der Schweiz klimafreundlicher zu machen.
Priscilla Imboden. Diesen und alle anderen unserer Berichte zum Thema Energiewende finden Sie im Internet in unserem Dossier Energiewende unter drs.ch. Eigentlich ist es verboten, todkranke Menschen, die sterben wollen, aktiv zu töten. Trotzdem wurde jetzt eine ehemalige Kantonsärztin, die genau das getan hat, von einem Bezirksgericht im Kanton Neuenburg freigesprochen. Ein Freispruch, der schweizweit für Aufsehen sorgen dürfte. Aus der Westschweiz berichtet Patrick Mühlhauser.
Die Patientin litt an einer unheilbaren Nervenkrankheit. Völlige Lähmung und der Tod innerhalb von 4 Jahren lautete die Prognose. Die 43-jährige Frau entschied deshalb, ihrem Leben zu gegebener Zeit selbst ein Ende zu setzen. Sie wandte sich an die Sterbehilfeorganisation Exit. Für diese arbeitet auch die pensionierte Neuenburger Kantonsärztin Daphne Berner. Am vereinbarten Zeitpunkt letzten September musste diese feststellen, ihre Patientin war nicht mehr in der Lage, den Mechanismus mit der tödlichen Infusion selbst auszulösen. Also tat sie es. Die Patientin hatte ihren Sterbewunsch zuvor immer wieder bestätigt und am Todestag selbst willigte sie per Fußzeichen ein. Trotzdem, Tötung auf Verlangen ist in der Schweiz strafbar. Zulässig ist einzig indirekte oder passive Sterbehilfe. Ein Sauerstoffgerät abstellen zum Beispiel oder ein Schmerzmittel verabreichen, das gleichzeitig die Lebensdauer herabsetzt. Im Fall von Daphne Berner verlangte der Staatsanwalt eine kleinere Geldstrafe. Entsprechend überrascht und erfreut zeigte sich die Ärztin nach ihrem Freispruch.
Quand on applique la loi, on arrive forcément à meurtre à la demande et une condamnation.
Hätte der Richter das Gesetz buchstabengetreu angewandt, wäre sie wohl verurteilt worden, meint sie. Daphne Berner habe gar keine Alternative gehabt, als gegen das Gesetz zu verstoßen, begründete der Richter sein Urteil. Der 30-Jährige verwies unter anderem auf die Empfehlungen einer Expertengruppe Ende der 90er Jahren. Diese empfahl dem Bundesrat, direkte aktive Sterbehilfe in gewissen Fällen zuzulassen. Bei unheilbaren Krankheiten, in der Endphase und wenn das Leiden zu groß ist. Der Bundesrat wollte dies damals aber nicht. Jérôme Sobel, selbst Arzt und Präsident von Exit Westschweiz, spricht von einem Sieg des gesunden Menschenverstandes und vom Sieg der Selbstbestimmung der Patienten.
C'est une victoire pour la société. C'est une victoire pour la raison. C'est une victoire pour l'autonomie des gens.
Direkte, aktive Sterbehilfe werde in Spitälern und bei Ärzten schon heute im Geheimen betrieben, sagt Christian Schwarzenegger, Professor für Strafrecht an der Universität Zürich. Seine kürzlich erschienene Studie belegt auch, dass eine Mehrheit der Schweizerinnen und Schweizer diese Art der Sterbehilfe akzeptiert. Die rechtliche Grundlage bestehe bereits, glaubt Christian Schwarzenegger.
Eigentlich aus der Verfassung, abgeleitet aus dem Selbstbestimmungsrecht.
Trotzdem kam es bisher in Fällen, die demjenigen von Daphne Berner ähnlich sind, immer zu Verurteilungen.
Und deshalb finde ich eben diesen Entscheid eigentlich sehr wegweisend, weil er hier aufzeigt, dass es für diese Problematik eine Rechtfertigung braucht,
sagt Strafrechtsprofessor Christian Schwarzenegger. Das Urteil dürfte auch für den Bundesrat von Interesse sein. Der ist zurzeit daran, Sterbehilfe klar zu regeln.
Der Bericht von Patrick Mühlhauser.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.